ARD.
Für mich persönlich ist es sozusagen der letzte Roman und für mich auch so ein Abschluss, der so im Kontext der DDR, also unter anderem eben halt wirklich 3 Jahrzehnte in der DDR spielt und in diese Auseinandersetzung mit DDR nochmal reingeht. Und ich wollte mir es explizit die DDR nochmal aus so einer ökonomischen, wirtschaftlichen Perspektive anschauen. Und eine wichtige Kategorie darin ist halt Arbeit.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Mensch, Maschine, Kybernetik, Rückkopplung. All das sind Begriffe, die im neuen Roman von Peggy Mädler eine Rolle spielen. Selbstregulierung des Herzens, so heißt er. Und der Schauplatz ist, wie auch schon in ihren früheren Romanen, die DDR. Und Nadine, du hast dich mit Peggy Mädler getroffen. Hallo Nadine.
Hallo.
Ja, von Peggy Mädler habe ich zuletzt dieses wunderbare Buch »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat« gelesen. Das ist auch einer der tollsten Titel, finde ich, der letzten Jahre.
Ja, großartig.
Das hat sie zusammen mit Annette Gröschner und Wenke Seemann geschrieben. Die gehen damit zusammen auch auf Tour. Und es ist so ein Debattenbuch über Erinnerungen, Utopien, Prägungen und Stereotype. Selbstregulierung des Herzens jetzt, ein Roman. Das klingt erstmal ein bisschen technisch. Worum geht's denn da?
Ja, stimmt, es klingt vielleicht etwas sperrig zuerst, wobei ich den Titel total mag, weil er eben so vielschichtig ist. Selbstregulierung, dieser Begriff kommt eigentlich aus der Kybernetik. Und Kybernetik untersucht, wie eine Maschine lernen und sich selbst steuern kann. Also eigentlich so wie ein Mensch, ne? Das läuft über Kommunikation und Kontrolle, über Signale und Impulse, die dann ständig gesendet und empfangen werden. Rückkopplung und Feedbackschleifen spielen eine Rolle. Also das System reguliert sich permanent selbst. Und dieses Prinzip wendet Peggy Mädler jetzt auf die Gesellschaft der DDR an. Mhm. Sie erzählt über 4 Jahrzehnte hinweg die Geschichte einiger Pärchen und Freunde in Berlin und Brandenburg und wie eben deren Leben und Arbeit vom sozialistischen System geprägt wird. Und eine ihrer Figuren, Georg, ist Programmierer und arbeitet in den 60er Jahren in einem Rechenzentrum der DDR. Und damals sind die Computer noch so groß wie eine Schrankwand und haben einen ganzen Raum gefüllt. Ja, und Georg träumt von lernenden Rechenmaschinen der Zukunft, die dem menschlichen Gehirn weit überlegen sein würden. Also er träumt von dem, was heute Realität ist, nämlich von künstlicher Intelligenz, von KI. Dieser Roman führt uns also ja ganz konkret in die Zeit, als Rechenzentren in der DDR gebaut wurden für Fortschritt und Digitalisierung und spannt aber auch einen Bogen in die Gegenwart.
Das ist ja spannend. Und als Rechenzentren noch ganze Räume eingenommen haben. Wenn ich mir das Cover so angucke von dem Buch, da dominiert die Farbe Grün. Man sieht Gartenstühle unter Bäumen, die in der Sonne stehen. Das ist so ein bisschen auch so ein Kontrast wahrscheinlich gewollt zu diesem technischen Schauplatz eines Rechenzentrums, oder?
Ja, ein weiterer Schauplatz ist ein Dorf in Brandenburg. Da haben Georg und seine Frau eine Datsche und Mona, eine weitere Figur, und ihre KünstlerInnen, Freunde, die bauen dort ein baufälliges Haus aus. Und ja, das ist ein Kontrastprogramm, das literarisch ziemlich gut funktioniert, denn es geht eben auch um Liebe, um Beziehungen und Freundschaft, um Nischen, die sich die Menschen innerhalb des totalitären Staates der DDR so schaffen, also jenseits von Kontrolle und Überwachung. Selbstregulierung des Herzens erzählt vom ganz normalen Alltag, also von Menschen, die weder Täter noch Opfer sind, sondern eben versuchen, ihr Leben zu leben. Und das Buch erzählt eben einerseits vom großen System der DDR, von Kipppunkten und Rückzugsorten und aber eben auch vom kleinen Alltag der normalen Leute, von ihren Beziehungen untereinander.
Hm. Die wichtige Frage für Orte und Worte ist jetzt natürlich, wo habt ihr euch verabredet? Weil wir treffen uns ja immer mit den Autorinnen und Autoren an Orten, die wichtig sind für das Buch oder als Schauplatz wichtig waren. Also wart ihr jetzt im Rechenzentrum oder in der Datsche?
Nee, wir waren nicht in der Datsche. Peggy hat ja tatsächlich auch eine Datsche auf dem Land in Brandenburg, aber das ist jetzt im Winter zu kalt, weil die Wände sind sehr dünn und es lässt sich nicht gut heizen. Also haben wir uns im Rechenzentrum verabredet, und zwar im Rechenzentrum in Potsdam. Das wurde 1969 gebaut als Datenverarbeitung. Verarbeitungszentrum. Mitten in der Innenstadt liegt das. Heute ist hier ein Kunst-, Kultur- und Kreativzentrum mit einem denkmalgeschützten Mosaik, das sich so einmal um die Fassade zieht. Und es steht direkt neben dem rekonstruierten Turm der barocken Garnisonkirche. Also da gibt es so ein Nebeneinander von Stadtgeschichte aus verschiedenen Schichten der Historie. Wie lange noch ist allerdings unklar. Dem Rechenzentrum droht der Abriss. Es gibt nämlich Streit mit der Stiftung Garnisonkirche. Das ist eine komplexe Geschichte, die wiederum auch den Umgang mit diesen verschiedenen Schichten der Vergangenheit spiegelt. Und auch darüber haben Peggy und ich gesprochen. Und getroffen haben wir uns erstmal vor dem Rechenzentrum am DDR-Glassteinmosaik draußen an der Fassade.
Nadine und Peggy Medler jetzt im Gespräch über Selbstregulierung des Herzens.
Hallo Peggy, schön dich mal wieder zu sehen.
Hallo Nadine, schön.
Wir treffen uns am Rechenzentrum in Potsdam. Und das hat ein berühmtes Wandmosaik, das sich einmal um das ganze Gebäude zieht. Hier steht auch was, ein Zitat von Karl Marx. Magst du das mal vorlesen?
Ja, kann ich machen. Das Wetter könnte jetzt natürlich schöner sein, weil das ist nämlich ein Glasmosaik. Und wenn die Sonne drauf scheint, ist es, dann funkelt es halt richtig. Ich glaube, das ist von 1972 von Fritz Eisel. Und er hat hier ein Zitat von Karl Marx zur Ökonomie der Zeit mit drauf gemacht. Ich glaube, der Anfang reicht davon. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller oder geistiger. Und ich übersetze es jetzt mal in Bezug auf mein Buch. Je mehr Maschinen zur Verfügung stehen, um die Grundversorgung zu gewährleisten und dem Menschen zeitraubende, belastende Arbeiten abzunehmen, desto mehr Zeit hat man, ich weiß nicht, ob Marx Familie und Freundschaft genannt hätte, aber desto mehr Zeit hat man für schöpferische Arbeit und ich ergänze jetzt mal auch für soziale Beziehungen. Das ist sozusagen die Utopie, die in dieser Ökonomie der Zeit von Marx drinsteckt und ich würde sagen, es hat nicht geklappt. Also nicht im Sozialismus, es klappt aber auch nicht heute. Ich glaube auch nicht, dass es mit KI klappen wird, jedenfalls nicht für alle und nicht in diesem utopischen Maß, wie es hier formuliert ist.
Wir gehen mal mit diesem utopischen Gedanken rein ins Rechenzentrum, würde ich sagen. Es ist nämlich auch nicht nur nicht sonnig, sondern auch ziemlich ungemütlich, so nasskalt.
Ich muss dir noch den Großrechner
hier zeigen. Oh ja, also hier zu sehen, ein Großrechner der DDR auch in diesem Glassteinchen-Mosaik.
Das ist eine Großrechenanlage. Der erste Rechner in der DDR, also nicht der erste, aber einer wirklich der großen Rechner war der R300 und das war wirklich eine Großrechenanlage. Es ist nicht vergleichbar mit unseren heutigen kleinen Notebooks, sondern es hat wirklich ganze Räume eingenommen. Und das Mosaik heißt auch, der Mensch bezwingt den Kosmos. Also es ist schon auch immer dieses Streben hinter diesem technischen Fortschritt, andere Räume zu erobern, unter Wasser und in den Weltraum hinein. Und da hinten haben wir noch ein Glasmosaik zu der unheilvollen Verbindung, wie ich finde, von technischem Fortschritt und Militärkrieg. Und jetzt ins Warme.
Auf jeden Fall ins Warme.
Oh. Ich habe uns Tee mitgebracht tatsächlich.
Ah, sehr gut. Danke. Kosmos steht hier draußen auch dran. Ja. Hier. Es gibt hier manchmal Kleidertausch und Partys.
Nachbarschaftstreffen.
Und Künstlerinnen und Künstler haben Ateliers hier, ne?
Genau, ja, ja. Aber anscheinend, ich habe, also jetzt eine Weile her habe ich mit jemandem hier gesprochen, ist der Bestand immer noch nicht gesichert, ob das rechnet. Das ist ja eine lange Diskussion gewesen. Nicht ganz vergleichbar, aber diese Frage, wie weit geht man in der Geschichte zurück? Die hat sich ja beim Palast der Republik in Berlin auch gestellt. Ne? Also die DDR hat das Schloss abgerissen, um den Palast zu bauen. Die Bundesrepublik hat jetzt den Palast abgerissen, um das Schloss wieder aufzubauen. Also wenn Systeme wechseln, sich ändern, wohin geht man wieder zurück? Was spiegelt die Architektur wieder? Ich bin ja wirklich dafür, auch die Sachen der jeweiligen Systeme nebeneinander stehen zu lassen im Stadtbild. Meiner Nachbarin auch Plätzchen bekommen, weil ich ein Paket für sie abgeholt habe.
Die sehen aber lecker aus.
Und Tassen. So.
Dankeschön.
Das Rechenzentrum, unser Treffpunkt. Ein historischer Ort, der jetzt als Kreativ- und Kunstzentrum genutzt wird. Was hat dieser Ort auch mit deinem Buch zu tun?
Na, Georg fängt in den frühen 60er Jahren, also kommt eigentlich aus dem Arbeiterhaushalt, macht erst eine Lehre auf dem Bau und wird dann aber zum Studium der Ökonomie delegiert, fängt 1960 an, Ökonomie zu studieren, bekommt den Mauerbau mit und rutscht in diese Zeit hinein. Das ist eine kurze Zeitspanne in der DDR, wo plötzlich die Kybernetik und auch der Versuch einer Wirtschaftsreform eine Rolle in der DDR spielte. Ich sage kurze Zeit, weil eigentlich es gab viel hin und her. Diese Wirtschaftsreform und auch die Kybernetik widerspricht eigentlich den Grundprinzipien einer zentral geleiteten Planwirtschaft und auch dem Führungsanspruch der Partei, weil die Kybernetik danach fragt, wie sich eigentlich hochkomplexe Systeme steuern lassen. Also die Antwort ist, sie lassen sich eben nicht zentral oder zumindest nicht allein zentral steuern, sondern hochkomplexe Systeme haben intern eigene selbstregulierende Steuer- und Regelungsmechanismen entwickelt. Und da vergleicht die Kybernetik halt total gern den menschlichen Organismus mit seinen komplexen Steuerungs- und Regelungssystemen, mit der Maschine, wie eben halt einer Rechenmaschine und aber auch sozialen Systemen, wie eben halt das Wirtschaftssystem eines Landes, was ja ungemein komplex ist und unglaublich vielen Wechselwirkungen, Impulsen, Reaktionen und so weiter unterliegt, die man natürlich nicht alle überschauen kann. Und nach dem Ende der Kybernetik, also nach dem Prager Frühling, bricht das eigentlich ab, spätestens mit dem Wechsel von Ulbricht auf Honecker. Honecker sagt, diese Pseudowissenschaft, damit ist jetzt Schluss. So, und mit diesem Ende der Kybernetik, mit der Georg auch Hoffnung verbunden hat, auch Hoffnung auf eine gewisse Demokratisierung im Land, zieht er sich zurück und er fängt an, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er fängt an, in einem Rechenzentrum als Programmierer zu arbeiten. Und Rückzug deshalb, es ist fast wie so eine Nische, er entwickelt da als Programmierer Software für Betriebe und kann das eine Zeit lang zumindest wie so eine Nische für sich behalten oder so einen Rückzug behalten, weil es einfach in der Zeit noch wenig Programmierer und Programmiererinnen in der DDR gibt.
Jetzt ist hier von dem, wie mal so ein Rechenzentrum aussah, nicht mehr viel zu sehen. Ne? Also wir sitzen hier in einem Raum, der hat so dreckig braune Fliesen, Farbspritzer sind hier zu sehen, graue Wände oder blaue graue Wände. Aber ansonsten, also auch im übrigen Haus, da sind, ne, es gibt einen Café, es gibt Aufenthaltsräume mit Sofas, es gibt einen Kleiderraum, einen Kleidertauschraum, ganz viele Namensschilder mit den Künstlerinnen und Künstlern, die hier ihre Ateliers haben. Aber ansonsten ist wirklich nicht mehr viel zu spüren und zu sehen von dem, was hier mal passiert ist oder wie dieses Gebäude mal aussah. Du hast dich wahrscheinlich schon damit beschäftigt, wie so ein Rechenzentrum tatsächlich aufgebaut war. Was muss ich mir da vorstellen?
Ja, ich habe tatsächlich für den Roman relativ viel recherchieren müssen und ich habe angefangen schon mit so Recherche im Netz. Es gibt viele Bilder, also gerade hier das Rechenzentrum in Potsdam hat viel an Geschichte dieses Rechenzentrums auch aufgearbeitet. Robotron hat viel die Geschichte der Rechentechnik in der DDR aufgearbeitet und auch visuell sichtbar gemacht. Ich habe natürlich angefangen, viel zu lesen, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich bin wirklich ein Mensch, ich vergleiche das immer mit in die Pilze gehen. Man kann ganz, ganz viele Pilzbücher lesen und dann versuchen, anhand dieser Bücher in die Pilze zu gehen und zu lernen, diese Pilze zu bestimmen und so zu erkennen. Das geht, mein Mann hat genau diesen Weg gewählt. Aber ich bin wirklich ein Mensch, ich muss mit einer anderen Person in die Pilze gehen. Also das ist für mich viel zugänglicher. Ich verstehe es sofort viel, viel besser. Ich kann direkt Fragen stellen. Das heißt, ich habe für den Roman ganz, ganz viele Interviews ganz konkret zur Arbeit in der DDR geführt. Also ich habe mit einem Programmierer gesprochen, der tatsächlich auch in einem Rechenzentrum gearbeitet hat. Ich habe mit Grafikern gesprochen, um mir erklären zu lassen, wie die analoge Grafik überhaupt funktioniert hat, bevor es die digitale Grafik und den Computer gab, wie dann Plakate entstanden ist. Ich habe mit Krankenschwestern gesprochen und mir erklären lassen, wie sah der Alltag in der DDR vor der Einwegspritze oder vor den Einwegbinden und so weiter aus. Und in Bezug auf das Rechenzentrum war es tatsächlich lustig, weil als mein Gesprächspartner mir das erste Mal sein Büro und den Vorraum von dem Büro beschrieben hat, musste ich ein bisschen an die Nullerjahre denken und an diese ersten Start-ups, weil er meinte, sie hatten tatsächlich im Vorraum von dem Büro auf der Etage eine Tischtennisplatte, wo sie immer Tischtennis gespielt haben, um den Kopf frei zu kriegen, wenn sie mit irgendeinem Punkt im Ablaufplan, also Programmablaufplan, nicht mehr weiterkamen oder wenn der Computer im Testprogramm ihnen eine Fehlermeldung ausgespuckt hatte und sie dachten, ich finde einfach den Fehler nicht. Und dann haben sie ganz oft Tischtennis gespielt.
Das kommt auch im Roman vor. Ja. Georg gehört zu den besten Tischtennisspielern seiner Kollegen, gewinnt immer. Also die spielen da auch ganze Turniere zwischen den Programmierphasen.
Ja, ich muss sagen, ich spiele auch total gern Tischtennis. Und deswegen, also das ist wirklich hängen geblieben. Aber es ist ganz, ganz viel aus den Interviews hängen geblieben, weil für mich der Roman, also für mich persönlich ist es sozusagen der letzte Roman und für mich auch so ein Abschluss, der so im Kontext der DDR, also unter anderem eben halt wirklich 3 Jahrzehnte in der DDR spielt, in diesem Kontext und in diese Auseinandersetzung mit DDR nochmal reingeht. Und ich wollte mir es explizit die DDR nochmal aus so einer ökonomischen, wirtschaftlichen Perspektive anschauen, weil das Erste, was einem einfällt zur DDR, ist immer Mangelwirtschaft. Also, und das stimmt ja auch, aber das Feld ist natürlich trotzdem viel größer mit diesem Versuch, Produktionsmittel zu verstaatlichen, das Prinzip des Gewinns als entscheidendes Anreizsystem rauszunehmen, mit Eigentum anders umzugehen. Und eine wichtige Kategorie darin ist halt Arbeit. Also für mich war von Anfang an klar, diese Figuren werden sehr viel arbeiten, also lesbar arbeiten in dem Roman.
Dein Roman fängt so in den 60er Jahren an und geht dann bis ins Jahr 2023. Warum sind gerade diese 60er Jahre so interessant für das Thema Arbeit und Wirtschaft in der DDR?
Weil die 60er Jahre so ein wirklich komisches Paradox sind in der DDR. Also es ist die Zeit, in der sich die DDR einerseits abschottet mit dem Bau der Berliner Mauer und andererseits nach diesem Bau der Berliner Mauer plötzlich in unterschiedlichen Kreisen vereinzelt Hoffnungen auftauchen, dass jetzt, wo sozusagen die Wechselwirkungen und Einflüsse von außen erstmal anscheinend abgeriegelt sind, man jetzt innerhalb des Systems Fehler, Kritik äußern könnte, dass man Reformen angehen könnte. Und da war halt die Rede oder die Überlegung ging in Richtung, können wir den Betrieben mehr Eigenverantwortung geben? Lassen die sich wie sozusagen im Körbe gedacht die Organe selbstständig ihre Arbeit durch selbstregulierende Mechanismen tun? Kann man eine Wettbewerbsstruktur schaffen unter den Betrieben, ohne sozusagen das kapitalistische System nachzuahmen? So. Letztendlich war es kurz gesagt die Frage, kriegt man ein bisschen mehr Markt in den Plan?
Wir treffen ja in deinem Roman am Anfang 2 Studenten, Georg und seinen Freund Roland, beide ziemlich begeistert dabei bei diesen Reformbestrebungen. Die haben einen Professor, der sehr reformerisch denkt und da auch andere Wege beschreiten will. Und das alles wird dann aber ziemlich schnell eingedämmt. Roland beschließt irgendwann, weil er merkt, es hat hier keinen Zweck, ich komme hier nicht weiter, meine Ideen sind nicht gefragt und ich kann ja auch nichts werden. Geht also in den Westen, flieht aus der DDR und Georg bleibt und arrangiert sich eigentlich mit den Möglichkeiten. Wie würdest du das beschreiben, ja, diesen Umgang, diesen unterschiedlichen damit?
Ich habe irgendwie relativ früh gedacht, dass so diese Frage, wie steuern und regeln sich komplexe Systeme, die Kybernetik stellt, halt auch wirklich sehr, sehr schön auf so Menschen oder meine Figuren, die sich versuchen, in diesem System zu bewegen, die ja selbst in diesem System Impulse sind, Sender sind, aber auch Empfänger, Empfängerinnen sind von Impulsen, die sich auf unterschiedliche Weise anpassen oder auch Störungen sind im System. Also ich finde auch wirklich das Vokabular der Kybernetik unglaublich schön. Also ich merke schon. Ja, wirklich. Ich hatte irgendwann das Gefühl, das bietet mir so einen wirklich poetischen Sprachraum, was mich in der Konstellation dieser unterschiedlichen Figuren, und da, das fängt halt an mit Georg und Roland. Ich habe mich früh gefragt, was kann meine Figur Georg in Kontakt mit verschiedenen Menschen, wer kann diese Figur sein? Weil ich wirklich glaube, dass wir nicht nur ein mögliches Verhalten haben, sondern dass soziale Beziehungen und andere Menschen wirklich Impulse sind. Und ich würde jetzt Georg zum Beispiel nicht als besonders mutigen Menschen beschreiben. Ich bin es by the way auch nicht besonders mutig, aber Roland ist jemand, der sehr impulsiv ist, der viel mutiger ist, der sich reinwirft in einen Gedanken wie in eine Konfliktsituation, wie in eine Utopie. Und das macht was mit ihm. Georg ist selbst auch viel freier in der Gegenwart von Roland. Also ich weiß gar nicht, ob Georg ohne Roland wirklich in diese Faszination oder in diese Begeisterung für diese kybernetische Revolution reingegangen wäre. Und das zieht sich ja im Roman so durch. Also Georg kommt ja in Kontakt mit sehr vielen Figuren, die auf unterschiedliche Weise in Wechselwirkungen halt zu ihm treten.
Ich finde interessant, was du vorhin auch gesagt hast, dass dieser Roman der Abschluss eigentlich deiner literarischen Auseinandersetzung mit der DDR sein soll. Du hast einige Romane dazu geschrieben und dein letzter, Wohin wir gehen, liegt schon einige Jahre zurück. 2019 kam der raus, 7 Jahre liegen dazwischen. Wieso hat dieser Roman jetzt so lange gebraucht?
Also zum einen, ich habe mit dem Roman Wohin wir gehen ja damals den Fontane-Preis gewonnen und das war schon auch finanziell eine Möglichkeit, mehr Zeit mir für die Recherche nehmen zu können. Also ich muss wirklich sagen, Kybernetik ist jetzt nicht, und auch Ökonomie ist jetzt nicht ein Gebiet gewesen, wo ich mich von vornherein gut auskannte. Also es hat wirklich auch eine Zeit gebraucht, Zugänge zu schaffen. Ich meine, ich habe am Anfang noch nicht mal gewusst, was eine Lochkarte ist, wofür so eine Lochkarte sein soll, bis ich verstanden habe, dass es wie so ein Speicherstick, also wie ein Stick funktioniert. Diese Lochkarte hat ewig gedauert. So. Genau, also das heißt, die Recherche war die eine Zeit und die fiel mitten in die Corona-Zeit. Also es hat schon auch eine Rolle gespielt. Und dann haben Annette Gröschner, Wenke Seemann und ich kurzfristig die Möglichkeit erhalten, ein Buch zusammen zu machen beim Hansa Verlag. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das war eine Zeit, wo der Roman fast ein Jahr lang geruht hat. Also wo ich ihn wirklich für diese Möglichkeit beiseite gelegt habe und gedacht habe, gut, da springe ich jetzt rein, das mache ich jetzt. Und dann gingen auch gleich Lesungen los und so weiter. Und deswegen hat sich das so ein bisschen hingezogen.
Was ich interessant finde oder gut finde an deinem Buch auch, ist, du zeigst ja ganz normale Menschen in ihrem ganz normalen Alltag. Und die einen sind pragmatisch, die anderen sind eher impulsiv, künstlerisch. Aber trotzdem gehen sie alle so ihren Weg und richten sich ein in diesem System. Also wir lernen Paare kennen und Freundesgruppen. Wie hast du denn den Ton deiner Geschichte gefunden?
Also ich habe 2014/15, da war meine Tochter ein Jahr, 1,5 Jahre alt, habe ich mir mit meinem Mann in der Nähe von Berlin am Rande eines Dorfes eine Datscha angeschaut. So. Und seitdem sind wir sozusagen DatschenbewohnerInnen. Und das ist eine Gegend, also das Dorf wie auch diese Datschen-Siedlung ist eine Gegend, die ich sehr, sehr mag und die tatsächlich auch Eingang in diesen Romanen gefunden hat, weil ich irgendwann, das war nicht gleich 2013/14, sondern über die Zeit, die ich da verbracht habe auf der Datscha, als auch im Dorf, ich irgendwann dachte, das ist eine ganz wunderbare Umgebung für meine Figuren, weil ich diese Geschichte und die Figuren hier von der Nische aus erzählen kann. Also ich würde schon sagen, das ist auch ein Roman über die Nischenkultur in der DDR. Also ich meine, es gab in der DDR 2,6 Millionen Wochenendgrundstücke. Eine Statistik von 1985 besagt, dass 70% der Leute überwiegend sich an Wochenenden in ihren Gärten aufgehalten haben. Das ist natürlich in jedem System, was so starken Zwängen unterliegt und hier ja auch wirklich Überwachung unterliegt, ist immer die Frage, wann es kippt. Also wie geschützt ist diese Nische, diese Insel, dieser Freiraum, den man sich da versucht zu erschaffen. Aber dass die Nische, glaube ich, ein zentraler oder dieser Rückzug ins Private und dieser Versuch, ob nun in der Datsche oder, also viele Künstler und Künstlerinnen haben vor allen Dingen dann ab den 70er Jahren tatsächlich auf den Dörfern sich verfallene Fachwerkhäuser oder Etagen in Gutshäusern angemietet oder auch Land gepachtet, um da einen Freiraum mit Freunden und Freundinnen zu schaffen. Und dann ist trotzdem die Frage, schafft es diese staatliche Kontrolle trotzdem in die Nische hinein? Wohner, ne, in einem Freundeskreis, der eher, man würde sagen, der Bohem zugehörig ist, also wo viele Künstler, Künstlerinnen, sie selbst ist Malerin, arbeitet als Grafikerin, auch ihr Freund, also ihr Mann später. Und in diesem Freundeskreis, der ist ein großer Freiraum, die feiern viele Feste da. Aber das Misstrauen jetzt zum Beispiel so einem Menschen wie Georg gegenüber, der aus einem anderen sozialen Milieu kommt, ist schon sehr hoch. So, also der Argwohn, könnte dieser Mensch linientreu sein, könnte er vielleicht sogar bei der Stasi sein, ist er auch berechtigt. Und Mona versucht sich so ein bisschen diesem Misstrauen zu widersetzen und zu sagen, das ist auch eine Form der Kontrolle über mich, wenn ich das immer ausschließe, da immer in dieses Misstrauen reingeht. Das ist eine Form der Kontrolle, die ich dann selbst über mich ausübe. Ja, wie halt, weiß nicht, Christa Wolf das in Bezug auf Selbstzensur beschrieben hat.
Warum war es denn so wichtig, jetzt nochmal ein Buch zu schreiben über die DDR?
Ja, ich habe tatsächlich auch von Christa Wolf aus Sommerstück so ein schönes Zitat vorangestellt, noch einmal diesen Himmel aufspannen. Und für mich war immer im Hinterkopf noch einmal und dann loslassen. Mir war es tatsächlich nochmal wichtig, vielleicht weil ich mich so früh schon zu Zeiten meiner Promotion sind mir diese ersten Theatertexte untergekommen. Also ich habe über Inszenierung von Arbeit und Geschlecht in Theaterstücken und Filmen der DDR promoviert, zusammen mit einer guten Freundin und Kollegin. Und damals sind mir Theaterstücke aus den 60er Jahren untergekommen. Helfi Schreiter, ich spiele dir die Welt durch, die halt von Kybernetik handeln. Und damals wusste ich nicht so richtig, was Kybernetik eigentlich ist, aber irgendwie hat es mich schon damals wirklich fasziniert. Und dieser Begriff ist immer wieder aufgetaucht an unterschiedlichen Stellen. Ich habe in der alten Betriebsbibliothek in Thüringen, in der Maxhütte unter Wellenborn, habe ich ein Buch gefunden, Der Mensch als Regler, wo es einen Aufsatz von einem russischen Kybernetiker gibt, der heißt Die Selbstregulierung des Herzens. Und ich denke, es geht um Gefühle, um Gefühlsregulierung, um Gefühlskontrolle, um Koregulierung. Es kann ja auch positive Komponenten haben, seine Gefühle regulieren zu können. Und schlage diesen Aufsatz auf und es sind nur mathematische Formeln. Und ich verstehe bis heute höchstens 10% von diesem Aufsatz, weil er eben die Muskelpumpen, also die Herzmuskelfunktion beschreibt. Das Schlagen, also wie sozusagen immer wieder dieser Blutkreislauf im Herz funktioniert. So. Und damals habe ich aber gedacht, ich möchte irgendwann diesen Titel, ich möchte irgendwann nochmal einen Roman über diese Kybernetik in der DDR schreiben und über diesen Zusammenhang zwischen diesen Systemverhalten, diesen komplexen Systemen, die aber am Ende doch nicht 100% kontrollierbar sind und es gibt mir auch irgendwie Trost oder das ist eine Quelle von meinem Optimismus, dass es eben nicht hundertprozentig kontrollierbar ist, wie es sich, glaube ich, auch die DDR erhofft hat oder die Partei. Und dann war es schon auch wirklich dieser Antrieb, mir nochmal die Ökonomie anzuschauen, weil ich mich irgendwann vor ein paar Jahren wirklich angefangen habe mit so mit so Beispielen aus dieser sogenannten Mixed Economy zu beschäftigen und für mich sich schon heute, schon seit längerem immer wieder die Frage stellt, wie kommt man aus dieser Schleife des immerwährenden Wirtschaftswachstums und aus dieser immerwährenden Konkurrenz, aus dieser wirklich systemisch grundlegenden Konkurrenz raus, wie kommt man da raus? Und also ich meine jetzt den Gewinn durch Moral zu ersetzen und das Eigentum durch Enteignung flächendeckend zu ersetzen, halte ich nicht für die Lösung der Probleme. Das hat die DDR gezeigt, abgesehen davon, dass sie wirklich spätestens in den 80er Jahren ein schon wirklich komödiantisch dysfunktionales System war, wo ich aber, als ich das 80er-Jahre-Kapitel geschrieben habe und wo diese Dysfunktionalität eine große Rolle spielt, in Teilen schon an heute auch wieder denken musste. Also viele Fragen, wie kommt man in ein gutes Verhältnis zwischen sozusagen Markt und Regulierung und wie schwer es ist, staatliche Regulierungen in dieses System reinzusetzen, also die nicht anfangen zu blockieren. Oder also es ist ein wirklich, ich finde es heute nach wie vor ein hochkomplexes System. Wir sind auch wirklich vielen Systemzwängen ausgeliefert. Und das war die DDR natürlich auch.
Für mich ist es auch ein Buch, das tatsächlich auch die DDR auf eine bestimmte Art und Weise thematisieren will. Also mir kam es schon so vor, dass du auf jeden Fall diese Nische erzählen wolltest, in der sich eben Menschen so einrichten und dann einfach leben. Glaubst du denn, dass der Blick immer noch, es sind ja fast schon 40 Jahre, ja, seit dass die Mauer gefallen ist, und trotzdem gibt es ja da immer noch blinde Flecke, glaube ich, bei der Aufarbeitung, aber auch bei Erzählungen über die DDR. Welchen anderen Blick bräuchte es mehr von heute auf die DDR? Was fehlt dir? Und war das auch eine Motivation von dir, dieses Buch zu schreiben?
Also was ich mir tatsächlich wünsche und was schon auch zunehmend in den letzten Jahren passiert ist, dass sich so diese Erzählung über DDR mehr als Mosaik aus unterschiedlichen Bestandteilen aufblättert. Also die vielfältiger werden. In dem Sinne ist auch mein Buch, ne, dann nur so ein kleines Mosaiksteinchen da drin, also eine Erfahrungswelt von dieser Figurenkonstellation da drin. Also was tatsächlich manchmal wirklich fatal ist oder ich als auch so ein bisschen ermüdend empfinde, ist, dass dieses Engagement dafür, nach 1989, 90 die Ostdeutschen nicht als Gruppe zu sehen, sondern als eine Ansammlung von ganz vielen Individuen, die in unterschiedlichsten Umgebungen unterschiedlichste Verhaltensweisen, unterschiedlichste Wechselwirkungen an den Tag gelegt haben, die auch nicht permanent die ganze Zeit eine Störung oder eine Anpassung ans System vorgenommen haben, sondern in unzähligen Situationen immer wieder neu Entscheidungen getroffen haben, dass es Individuen sind und dass Westdeutsche auch Individuen sind, die sich dann jeweils an ihre Umgebung in sozusagen zu diesem System in Wechselwirkung befunden haben. Also dass es nicht die eine Mentalität der Ostdeutschen gibt. Oder wir brauchen jetzt nicht in die ganzen Zuschreibungen reinzugehen. Ich glaube, die sind bekannt und es gibt genügend Menschen, die versuchen aktiv gegen diese Zuschreibung zu arbeiten. Und das gelingt auch immer wieder. Also ich finde, der Diskurs ist auch permanent in Bewegung. So, aber manchmal hat man auch das Gefühl, man geht einen Schritt nach vorne und dann wieder zwei Schritte zurück. Also manchmal macht es auch ein bisschen müde, wenn so die nächste Deutungshoheitsdebatte, so sind die Ostdeutschen oder so ist die DDR gewesen, wieder auftaucht. Obwohl ich mittlerweile schon das Mosaik in Bezug auf die DDR sehr stark halte, in Bezug auf die Bilder von Ostdeutschland, habe ich das Gefühl, sind eher die Zuschreibungen tatsächlich stärker. Also,
was meinst du? Also meinst du das Ostdeutschland heute?
Ostdeutschland heute. Also wie gesagt, ich möchte gar nicht so viel in diese Zuschreibung reingehen, aber nach 89, 90, in den 90er Jahren und auch Nuller Jahren haben eher so die Bilder von Armut, Prekarität, Verlierer, Verliererin dominiert und das in Verbindung mit nicht demokratiefähig, rückständig und so weiter. Das waren ganz viele Bilder und jetzt mit dem Zugewinn der AfD eben halt auch sehr stark oder gerade stark in Ostdeutschland ist der Teil sozusagen der ehemaligen DDR meistens in dieser blauen oder braunen Farbe gebildet. Es ist auch in den 90er und Nullerjahren viel so ein bisschen der Gestus gewesen, diese Selbstreflexion über die eigene Rolle im System, über das eigene Verhalten im System, muss von außen herangetragen werden an die Ostdeutschen. So. Und ich habe in vielen Interviews, also jetzt nicht nur für diesen Roman, sondern für seit Jahren wirklich für Theaterprojekte und Bücher sehr viele Interviews, ich habe unglaublich viel Selbstreflexion, auch schmerzhafte Selbstreflexion in diesen Interviews erlebt. Da war schon viel, viel Befragung des eigenen Verhaltens, von Entscheidungen, die man getroffen hat und so weiter. Und ich glaube, das ist auf eine individuelle Weise, wie es Georg ja auch in den 90er Jahren macht, also mit dem Zusammenbruch des Systems und seinem Versuch der Anpassung an das neue System gerät er ja wirklich in so eine Orientierungslosigkeit, in so einen Wunsch, die Sachen für sich zu sortieren rein. Und diese Form von Selbstreflexion habe ich schon bei einigen Menschen erlebt und die finde ich dann schon auch sehr berührend, sich so anzugucken und sich so auch in Frage zu stellen. Ja.
Und du würdest sagen, das wird zu wenig wahrgenommen oder wurde zu wenig wahrgenommen, dass das eben passiert?
Ja, ich finde, das ist ein Teil der Erzählung, die nicht so oft vorkommt. Also das ist sozusagen ein kleines Mosaiksteinchen, was ich auf jeden Fall mit reingeben wollte.
Du hast es gerade selber angesprochen, dass eben, wenn wir heute von Ostdeutschland sprechen, dann eben schon vor allem es auch darum geht, dass dieser Zuspruch für die AfD und der Zugewinn dort und jetzt eben mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr, besonders in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Wie geht's dir damit? Ganz platt gefragt, also wenn du da drauf guckst.
Ich glaube, mir geht's seit Jahren schon nicht gut damit, weil der Wunsch natürlich in eine andere Richtung geht und ich manchmal auch in eine gewisse Ratlosigkeit hineinkomme, weil ich schon auch viel Engagement sehe. Also auch gerade beeindruckendes Engagement in den ländlichen und kleinstädtischen Bereichen von Leuten, die es schaffen, Leute zusammenzubringen, eine eigene Form von Teilhabe zu initiieren, von Begegnung zu initiieren. Und das ist nicht einfach im ländlichen Bereich zum Teil. Und trotzdem steigen die Zahlen immer weiter und weiter. Ich habe jetzt in einem aktuellen Freitag-Interview mit Sabine Nuss, einer Ökonomin, gesprochen, die schon auch auf diesen Zusammenhang zwischen immer unsicherer Daseinsvorsorge, sie meint, der Abbau des Sozialstaates, den wir jetzt gerade auch zunehmend wieder erleben, der wird nicht diesen Rechtsruck aufhalten. Im Gegenteil, wird er nicht. Weil, also das, was ich vorhin über Konkurrenz gesagt habe, die Konkurrenz um Daseinsvorsorge wird sich eher verstärken auf diese Weise. Verlust- und Abstiegsängste werden sich verstärken. Und ist natürlich klar, dass auch ganz viel, und da sind wir wieder bei der Gefühlsregulierung, dass auch ganz viel affektiv gewählt wird. Und das ist schon, ich weiß nicht, ich glaube, Lukas Rietschel hat es mal für Görlitz beschrieben, das hat manchmal wirklich so ein, also wenn man sich da reinhängt und selber auch engagiert, ich engagiere mich ja auch auf unterschiedlichen Ebenen, hat es manchmal so ein Gefühl von so einem manisch-depressiven. Also man ist in der Euphorie, wenn man mit den Menschen in diesen Räumen was auf die Beine stellt und gerät da in dieses Gefühl, etwas bewegen zu können, wieder in Begegnung reingehen. Man gerät auch in ein großes Gefühl von Liebe und Zärtlichkeit zu den Menschen, mit denen man da zu tun hat. Also man muss ja auch immer wieder sehen, dass 70% der Menschen wären nicht AfD. Und gleichzeitig, wenn man dann wieder die Wahlergebnisse sieht, ich bin ja oft auch Wahlhelferin, und dann legt man diese Zettel da auf die Stapel, dann rutscht man schon auch wieder ganz schön runter. Es gibt so ein Gespräch zwischen Wolfgang Heise und Christa Wolf, wo Heise sagt, du Christa, dieser Staat ist ein Herrschaftsinstrument wie jedes andere. Also es ist kein Staat, der diese Herrschaft und Hierarchie auflöst und auch ein Unterdrückungsmoment. Und Christa Wolf daraufhin fragt, und was machen wir? Also was können wir tun? Und Wolfgang Heise sagt, anständig bleiben. Er meint es ethisch, also anständig bleiben im Sinne von menschlich bleiben. Und das wünsche ich mir tatsächlich von diesen 70%. Ich halte sie für höchst anständig in einem privaten, nachbarschaftlichen und so weiter Bereich. Aber ich wünsche mir, dass sie lauter sind da drin, in diesem menschlich sein und bleiben. Ja.
Sollen wir mal einen Keks essen? Die lachen mich die ganze Zeit schon so an.
Drin ist, ne?
Ich nehme mal so ein dunkleres. Ah nee, guck mal, die sind von der einen Seite dunkel und von der anderen Seite buttergelb. Peggy, jetzt lass uns noch mal über andere Bücher sprechen, über Literatur. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich das Buch von Gina Kaye, Im Herzen der Katze, mitgebracht.
Wieder ein Herz im Titel.
Auch wieder ein Herz im Titel und das ist tatsächlich ein Buch und jetzt zwischen gleich einen zweiten Buchtipp hier mit unterbringen, was neben Heike Geißler Verzweiflung letztes Jahr mich am meisten oder am tiefsten irgendwie berührt und beeindruckt hat und tatsächlich auch Nachhalt, was jetzt auch natürlich mit den aktuellen Ereignissen, also den Protesten, aber auch diesem Grauen, dieser grauenvollen Gewalt, dem Massaker im Iran zu tun hat.
Erzähl mal, was ist das für ein Buch? Worum geht's?
Also es erzählt von drei Generationen von Frauen im Iran und dadurch, dass es drei Generationen sind so ihre Erfahrungswelten auch in Wechseln dieses Systems der iranischen Gesellschaft unterschiedlich. Also sie bringen unterschiedliche Erfahrungswelten da auch über eine längere Zeit mit. Und es ist tatsächlich so, dass ich angesichts von diesen Abgründen der Gewalt, zu der Menschen fähig sind, geht es mir ganz oft so, dass ich eher verstumme. Und Heike Geißler findet halt für die Verzweiflung Worte und sie, Gina Kaye, findet für den Widerstand gegen diese Gewalt, für den Mut, wirklich sehr, sehr, sehr berührende Worte. Und das ist für mich letztes Jahr irgendwie beides so ein Trost geworden, weil ich finde, also wenn es dann wieder Worte gibt in diesem Finden der Worte, die ich lesen kann, scheint dann halt auch wieder diese Zärtlichkeit und Liebe auf, zu der Menschen ja auch fähig sind. Ich habe es noch dazu ausgewählt, weil ich würde sagen, also sie hat auch einen unglaublich großen Sprachraum für Gefühle hier in diesem Buch aufgebaut, der sehr stark aus der persischen Sprache kommt, wo schon die Alltagssprache so viele Liebkosungen enthält, der kybernetischen Sprachwelt der Gefühle, die in meinem Roman so eine Rolle spielt, eigentlich sehr stark entgegengesetzt ist, also fast diametral entgegengesetzt ist. Und Gefühle, da sind wir bei Eva Illouz, sind ja schon auch so kollektiv gesellschaftlich geprägte, in Wechselwirkung stehende Verhaltensweisen. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil ich glaube, ich habe beide Seiten in mir. Ich habe die kybernetische Zurückhaltung in mir und ich habe aber auch Momente, wo ich, glaube ich, sehr expressiv in Gefühlsausdrücke gehe. Und das mochte ich sehr, sehr an diesem Buch.
Da kann ich nur noch einmal wieder empfehlen, die Folge von Orte und Worte mit Asal Dardan nachzuhören. Wer es noch nicht getan hat, da sprechen wir über das Buch Auf den Straßen Teherans von Nila. Das ist eine iranische, in Teheran lebende iranische Autorin, die aber anonym bleiben muss, aus natürlich den naheliegenden Gründen. Und dann nimmt sie uns mit wirklich auf die Straßen Teherans zu den Protesten damals 2022, die Frau Leben Freiheit Bewegung. Und sie beschreibt eben auch zum einen diesen Widerstand heute, aber eben auch diesen Kampf, diesen Widerstand auch gegen das Patriarchat im Laufe der Geschichte des Irans und die verschiedenen Frauengenerationen, kann ich auch sehr empfehlen. Und ich hatte aber ursprünglich auch noch mitgebracht, weil mir das neulich wieder bei mir quasi aus dem Regal entgegengesprungen, das Narrenschiff von Christoph Hein. Ja. Und ich dachte eben, weil es in deinem Buch um eine bestimmte Zeit der DDR geht, habe ich gedacht, das passt eigentlich auch wunderbar, wenn man ergänzend auch sein Buch liest, weil da geht es ja sehr stark um die Gründungsjahre der DDR und aus einer anderen Sicht von Menschen, die eben auch damals dieses Ideal geträumt haben, eines idealen sozialistischen Staats, das eben für die Menschen da sein sollte. Und natürlich, wir wissen das alle, ist diese Idee dann halt pervertiert worden. Aber das finde ich auch trotz der ganzen Sperrigkeit, die auch in diesem Buch drinsteckt, habe ich das sehr gerne gelesen.
Ich habe es auch sehr, sehr gerne gelesen. Und tatsächlich kommt auch die Wirtschaftsreform da drin vor, was natürlich bei ihm interessant ist. Das ist nochmal ein anderes soziales Milieu oder Funktionsgefüge. Und deswegen ist dieses Puzzle so wichtig. Deswegen ist dieses Mosaik tatsächlich so wichtig, weil Christoph Hein das wahnsinnig gut kann, so Leute beschreiben und Beziehungsgefüge und auch eben halt Anpassungsopportunismus ans System beschreiben kann in Bezug auf Leute, die an den Schalter Zentralen.
Genau.
Gesessen. Es sind ja Funktionäre, die wirklich in hohen Leitungspositionen sind, die eigentlich zur Machtelite gehören. Und wie zähnisch und wie greifbar das macht, das fand ich tatsächlich auch. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen.
Peggy, du hast gesagt, das ist jetzt dein letztes Buch, das sich mit der Vergangenheit, mit der DDR beschäftigen soll. Was kommt denn dann jetzt?
Also ich kann nur sagen, als ich die Beschäftigung mit den drei ostdeutschen Frauen über Fragen, zu denen wir nicht wirklich antworten, aber über die wir nachdenken aus unserer jeweiligen, und das ist eben halt auch eine ostdeutsche Perspektive, das wird mit Sicherheit nicht aufhören. Also die Beschäftigung mit der Gegenwart und mit Fragen dieser Gegenwart. Aber ich merke, ich werde 50 dieses Jahr und habe mich wirklich sehr viele Jahre jetzt mit der Vergangenheit beschäftigt und ich habe große Lust auf Gegenwart und vor allen Dingen auf den Moment. Also der Roman jetzt erzählt ja letztendlich 4 Jahrzehnte, also nur der Epilog am Ende springt in die Jetztzeit hinein, aber die zentrale Erzählzeit sind 40 Jahre und das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum und das hat Konsequenzen für die Figuren, was man erzählt, wie man es für die Dramaturgie des Romans. Das hat viele Schönheiten an sich, aber ich merke, ich habe jetzt gerade wirklich Lust darauf, dass die Erzählzeit mehr der erzählten Zeit gleicht, also sich annähert.
Ich bin gespannt. Jetzt erstmal viel Erfolg mit der Selbstregulierung des Herzens. Danke fürs Gespräch.
Danke dir auch.
Peggy Mädler und Nadine waren das im Gespräch über DDR-Vergangenheit, ostdeutsche Gegenwart, KI und Arbeitswelten. All das steckt drin im neuen Roman Selbstregulierung des Herzens von Peggy Mädler. Wem würdest du dieses Buch denn ans Herz legen, Nadine, ob es jetzt selbstreguliert ist oder nicht?
Ja, allen, die sich für die Geschichte der DDR interessieren und für einen unaufgeregten, einen anderen Blick auf das ganz normale Leben und Lieben im hochkomplexen System DDR und auch nach der Wende. Der Roman erzählt nämlich ja die Jahre zwischen 1960 bis in die Gegenwart hinein und er greift eben poetisch Begriffe aus der Kybernetik auf, also Selbstregulierung zum Beispiel, und wendet sie an auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und auf die Gesellschaft, das Leben in der DDR. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und es liefert eben auch viele Anknüpfungspunkte, denn Selbstregulierung des Herzens, ja, das kann einmal natürlich das Herz meinen, den menschlichen Körper, aber eben auch die Liebe, die Gefühle, die wir empfinden. All das spielt eine Rolle und das greift Peggy Mädler sprachlich sehr poetisch auf. Das hat mir sehr gut gefallen und es liefert eben ein kleines Mosaiksteinchen mehr in der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit und ja, mit dem Blick, den wir auf dieses Land, auf das System und den Umgang auch mit der Geschichte werfen.
All das zu finden in Peggy Mädlers neuem Roman Selbstregulierung des Herzens. Der ist erschienen im Galliani Verlag Berlin und hat 296 Seiten. Und alle Infos zu den Büchern dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes und im Internet. Jeden Donnerstag gibt's Orte und Worte neu in der ARD Audiothek und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.